Willkommen zur zweiten Episode des Böttenstedt Podcasts. Heute sprechen wir mit Jürgen Dreyer und Horst Löbert über die Chronik, die Böttenstedt-Chronik, die in den letzten Jahren entstanden ist. Ich bin Christian Kniep, ich moderiere das und ja, wir steigen einfach gleich mal ein. Hallo Jürgen, hallo Horst.
Hallo. Ja, hier ist Jürgen Dreyer und ich bin hier 1953 in Böttenstedt geboren. Und ja, das müsste eigentlich schon mal gewesen sein.
Ich glaube, man kennt dich auch, wenn man aus dem Dorf ist, dann ist das so ein Begriff. Und Horst, vielleicht kurze zwei Sätze zu dir.
Mein Name ist Horst Löbert, ich war 30 Jahre lang Leiter des Museums Dorfes Hösseringen, bin jetzt im Ruhestand und habe Jürgen so ein bisschen unterstützt.
Sehr gut, ja. Und ich bin Christian, ich bin so ein Breitbandenflüchtling, habe ich mal gesagt. Ich wohne eigentlich im Raum Berlin, bin seit 5 Jahren in Berlin und vorher diverse andere Städten, aber komme eigentlich aus Böttenstedt und bin da vor 10 Jahren oder so weggezogen. Aber bin auch sehr verhaftet mit dem Dorf. Und das, glaube ich, nehme ich auch nochmal neu auf. Ja. Sei es drum. Okay, dann hätten wir uns einmal kurz vorgestellt. Dann vielleicht steigen wir gleich ein, so ein bisschen mit der Geschichte der Chronik. Also es gab ja schon ein paar Chroniken vorher. Vielleicht steigen wir da mal kurz ein. Ihr beiden, was gab es denn so für Chroniken bisher?
Ja, es gab also als erste Chronik hier in Böttenstedt, das war eigentlich die Schulchronik, die war Heinrich Heuer. Der war 1891 hier Lehrer an der Dorfschule und der hat 1903 eine Chronik erstellt oder eine Schulchronik, wo eigentlich alle Vorkommnisse des Ortes mit aufgeführt waren. Diese Chronik wurde weitergeführt ab 1903 durch den Lehrer Hermann Oestmann. Und der hat 1953 dann die zweite, die eigentlich bekannte Chronik hier im Ort erstellt. Das waren die Vorgänger. Und ja, da haben wir dann diese jetzige Chronik mit aufgeschrieben oder die mit integriert.
Und das waren die beiden anderen Chroniken. Kann man die auch irgendwo lesen oder kann man die irgendwo bekommen? Ist das oder also weil mir die so nicht irgendwie im Gedächtnis sind?
Die sind in nur ganz geringer Auflage gedruckt worden. Die schwören hier im Dorf bei verschiedenen Familien rum, aber zugänglich sind sie zum Beispiel in der Bibliothek des Museumsdorfes in Hösseringen.
Ah, okay. Aber so wirklich im Gedächtnis des Dorfes sind sie, glaube ich, nicht so wirklich viel, oder? Oder was glaubt ihr?
Also bei den älteren Leuten auf jeden Fall ist die Chronik von 1953, die habe ich als Jugendlicher noch von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und ja, die ist in mehreren Häusern vorhanden. Ja. Aber die alte von 1891 von Heinrich Heuer, die ist also wirklich ganz selten.
Und wie muss man sich diese, also ohne jetzt, wie gesagt, ich habe die nicht gelesen, aber wie muss man sich die vorstellen? Ist das dann so dann statt Aufschreiben von bestimmten Punkten in der Dorfgeschichte oder bestimmten Zusammenfassungen oder steht dazu jedem Jahr etwas? Also oder fokussiert sich diese Chroniken auf bestimmte Aspekte oder wie würdet ihr das charakterisieren, diese beiden Chroniken?
Eine Chronik ist ja eine chronologische Aufzählung, also in Jahres nach Jahren aufgezählt, was bemerkenswert war. Das ging bei Heuer vor allen Dingen um die Geschichte der Schule, Entwicklung der Schule, Schülerzahlen und so weiter, aber auch Wetterereignisse und alles, was dem Lehrer nun als bedeutsam erschien oder auch Klassenausflüge werden da erwähnt. Also das ist mehr oder weniger relativ subjektiv aneinandergereiht, was in den einzelnen Jahren dort berichtet wird.
Und da würdest du auch sagen, es ist eher, also was ihm gerade, weil du hast ja gerade gesagt, was dem Schulleiter oder dem Lehrer quasi unterkam, das wurde aufgeschrieben und war halt dann aber auch eine subjektive Sache eher.
Ja, ja, das ist mehr oder weniger subjektiv überhaupt, wie Dorfchroniken in der Regel ja keine historischen Doktorarbeiten sind, sondern relativ subjektiv aneinandergereihte Daten von Dingen, die den Menschen zu der Zeit gerade bedeutsam waren.
Ja, und das sind auch die beiden großen Einflüsse oder die beiden großen Quellen, aus die sich die Chronik speist, über die wir dann heute später noch weiter sprechen?
Also die größten Quellen, das sind eigentlich zwei, die wir hatten und das ist die Die erste will ich mal nennen, das ist die Verkopplungskarte von dem Rezess von 1820. Mhm. Die war für uns so, diese Karte war, da konnte man drauf erkennen, wie die Feldwege vorher waren, wie die Häuser standen und alles drumherum. Das war also unwahrscheinlich wichtig für unsere Chronik.
Also als Leitfaden oder als Übersicht quasi, woran man sich dann langhangeln konnte.
Ja, da konnte man genau erkennen, wie 1820 hier die Häuser gestanden haben, wie die Wege waren, weil die Wege sind 1829 nach der Verkopplung alle neu gekommen. Außer der einzige Weg, der hier im Dorf so geblieben ist, ist die Mühlenstraße. Mhm. Und das sind die einzigen Straßen, die so geblieben sind.
Ja, wollen vielleicht kurz noch die Verkopplung einmal kurz in einem Absatz einmal kurz beschreiben, damit wir das dann...
Die Verkopplung ist Teil der Agrarreform im 19. Jahrhundert, ist hier in Niedersachsen durchgängig im 19. Jahrhundert durchgeführt worden. Das war unter anderem eine Art Flurbereinigung, würde man das heute nennen. Und die Äcker wurden neu verteilt und alles Mögliche neu geregelt. Und das ist hier in Dönnstedt 1820 passiert. Die Unterlagen dieses ganz bedeutenden historischen Vorgangs liegen in Hannover in einem Archiv, dem Archiv der ehemaligen Agrarbehörde. Das nennt sich
Zentrale Altablage.
Zentrale Altablage in dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Dort sind also für ganz Niedersachsen diese Unterlagen archiviert und wir haben ist durch Unterstützung der Dorfgemeinschaft, die das finanziert hat, möglich bekommen, einen original großen Abzug von dieser Karte zu erhalten, die hier vorher im Dorf nicht bekannt war. Und die ist dermaßen genau, also das ist auch die erste genaue kartografische Erfassung Dönnstedts. Es gibt eine etwas frühere, die ist aber nicht ganz so genau. Und darauf aufbauend kann man also viele Dinge, die wir heute sehen, zurückführen auf diese in den 1820er Jahren vollzogene Entwicklung.
Okay, und dann hattet ihr noch als Quellen das Ortsfamilienbuch?
Ja, das ist auf jeden Fall, das war im Jahre 2016, da hatte eine Frau, Marlies Vollmer, die hatte dieses Buch, dieses Kirchenbuch Gerdau, komplett mit den, ja, ich schätze mal so 100.000 Datensätzen, komplett abgeschrieben und online gestellt. Oha. Und damit war es eben möglich, dass man die Familien, die ortsansässigen Familien hier, bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen konnte, 16. Jahrhundert. Mhm. Okay. Da konnte man dann sehen, wer Vater war, wer die Geschwister waren, welche Kinder totgeboren wurden und so weiter. Da sind alle von den ersten 23 Höfen die Vorfahren ersichtlich gewesen. Und das war natürlich ein erheblicher Vorteil.
Ja, und dann noch ein weiteres Ortsgeschichte, Professor Dr. Maybeyer, was hat es damit auf sich als Quelle?
Professor Maybeyer ist historischer Geograf und hat sich mit Dorfentwicklungen, vor allen Dingen im Wendland, mit der Rundlingsfrage beschäftigt. Herr Maybeyer ist schon lange im Ruhestand, aber hat sich bereit erklärt, aufgrund dieser Unterlagen von 1820 eine Analyse durchzuführen, wie im Mittelalter hier das Dorf ausgesehen hat und ist dabei zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen, wo die ursprünglichen Höfe gelegen haben, wo die Adeligen von Bönnstedt gewohnt haben und vieles andere mehr.
Ah, okay. Okay, und das hast du, das hat man, weil man den kannte oder weil du den kanntest oder weil man einfach angeschrieben hat?
Ja, die Kontakte war uns sehr bekannt, ja.
Cool, okay, sehr schön.
Und dann haben wir noch einen Hinweis, das ist noch das Schülerverzeichnis, was hier im Ort vorhanden war. Das habe ich im Original hier bei mir zu Hause, geht aber ans Museumsdorf Pöffering. Mhm. Das habe ich aber auch in Kopie hier und das ist von 1863. Da sind alle Kinder aufgeführt, die ab 1863 hier in Böttenstedt waren bis 1970 rum.
Okay. Sehr gut. Und also das war ja dann, die ersten beiden hatten wir ja gesagt, sind so ein bisschen eher subjektive Chroniken aus der Zeit, nachdem der es geschrieben hat sozusagen, also der Lehrer dann beides Male. Ne?
Ja.
Und Wenn wir jetzt mal schauen, wie die aktuelle Chronik oder wie die von euch erstellte Chronik zustande gekommen ist, habt ihr, ist das so eine Fortführung oder ist es was Eigenständiges oder wie würdet ihr das charakterisieren?
Also es ist schon
eine große Frage ist.
Ja, schon was Eigenständiges. Wir haben die Vorgängerarbeiten natürlich einbezogen, aber durch die neuen Quellen, die wir eben diskutiert haben und viele Hinweise aus der Bevölkerung und vor allen Dingen durch ein wahnsinniges Fotomaterial, was bei der Recherche von Jürgen aufgetaucht ist, gibt es natürlich viele neue Aspekte, die die Chronik jetzt prägen. Außerdem ist sie natürlich fortgeführt aus den 50er Jahren bis heute.
Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich eine Geschichte, die bei dieser Chronik auch ein bisschen neu ist, ne? Dass man halt so viel Bildmaterial hatte. Ne? 1891 war ja sicherlich noch nicht wirklich Bildmaterial zur Verfügung.
Ja, die ersten Bilder fangen schon so um 1870 an. Das sind meistens gestellte Aufnahmen von Fotografen im Atelier. Und um 1900 gibt es schon Profifotografen aus Uelzen zum Beispiel, oder Lüneburg, die über die Dörfer gezogen sind und die Familien vor ihren Höfen, da haben sich die Familienmitglieder aufgebaut, ganz stolz in Sonntagskleidung, auch immer die Pferde dabei. Die Pferde waren das Prestigeobjekt in unserer Zeit. Also heute würde man vielleicht dann Mercedes mit da drauf nehmen. Da gibt es also um 1910 eine Menge schöner Fotos, auch zum Beispiel vom Posaunenchor oder anderen Vereinen, Feuerwehr. Das sind natürlich gestellte Fotos, wo der Fotograf extra anreiste, und die aber recht aussagekräftig sind.
Und wann ändert sich das, dass es dann halt auch so alltägliche Sachen sind, wo man dann halt Leute bei der Arbeit fotografiert oder so? Das ändert sich ja dann sicherlich so im Laufe der 20.
Ja, also das fängt so in 20er, 30er Jahren an, mit der besseren Verfügbarkeit von privaten Fotoapparaten. Da muss man dann natürlich stapelweise Familienalben durchblättern, um interessante Fotos zu finden. Da sind dann auch häufiger mal Arbeitsvorgänge oder auch Pausen bei der Kartoffelernte und Ähnliches fotografiert worden, oder auch der erste Trecker oder wenn eine Eiche gefällt wurde, oder es sind keine systematischen Fotos, wo man jetzt systematisch Arbeitsvorgänge dokumentiert hätte. Sowas gibt es eigentlich nur sehr selten von Profifotografen, die auf diesem Trip waren. Aber wenn man private Fotoalben durchflöht, kann man eine ganze Menge Alltagsaufnahmen und Arbeitsaufnahmen finden.
Mhm. Okay, also die kommen natürlich dann immer mehr zum Tragen. Und so ging es ja auch, wenn wir mal in die Entstehung gehen, so ging es ja dann auch los. Ne? Also ihr könnt vielleicht ja mal kurz erzählen, wie es zu der Chronik kam und was so dann, wie sich das dann entwickelt hat in den ersten Phasen oder ersten Zeiten.
Ja, ich habe immer gesagt, an der Entstehung der Chronik hat Horst Löwer schuld. Und ich bin 2014 in Pension gegangen und dann hatte Horst nachgefragt, ob ich mal Lust und Zeit hätte, seine 150 Bilder, die er aus dem Museumsdorf hat, nochmal mit dem Computer einzuscannen, um das eventuell online zu stellen oder ein Fotobuch daraus zu machen. Ja, und das war eigentlich schon die Grundlage. Dann hatten wir erst ein paar Fotos eingescannt und irgendwie dargestellt, aber das war alles nicht so. Und da ich bei der Bundespolizei im Heinberg im Jahre 2013 schon eine Chronik erstellt hatte von dem Heinberg, kam mir so die Idee, warum denn nicht hier auch in Böttenstedt eine neue? Ja, und dann haben wir angefangen.
Aber Entschuldigung, du hattest aber nicht gesagt, so jetzt sind es 60 Jahre wieder ins Land gegangen, weil das ist ja dann schon irgendwie ein Zufall, oder? Das ist dann in den 1890, 1950, 2010 plus minus 5 Jahre, aber es ist ja schon irgendwie alle 60 Jahre dann, oder?
Ja, nee, das war also reiner Zufall und ich habe einfach dann angefangen zu schreiben und ja, 2, 3 Ansätze. Ja, und dann ist natürlich Horst mit seiner Erfahrung, mit seinen Kenntnissen aus den Archiven und so weiter, hat mich natürlich dann auf den richtigen Weg gebracht. Ne? Und das ist, ja.
Man muss vielleicht noch ergänzend hinzufügen, in dem Jahr 2016 hat Böttenstedt an dem Dorfwettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilgenommen. Und da haben sich um diese Auszeichnung über 2000 Dörfer Deutschlands beworben. Und das war für uns auch ein Motiv, nach historischen Aspekten zu suchen und auch historische Aufnahmen hier im Dorf aufzustellen. Und es hat einen gewissen Erfolg gehabt, nicht nur dieses, sondern auch das Engagement der Bönnstedter Bevölkerung, sodass Bönnstedt also zu den 10 sogenannten Golddörfern von diesen 2000, die sich beworben hat, geworden ist. Und das hat natürlich auch unsere Maßnahme mit gefördert und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Jürgen hat ja zur Bildrecherche, das hat er in seiner berühmten Bescheidenheit nicht gesagt, die meisten Dorfbewohner heim und aufgesucht und mit ihnen gesprochen und nach alten Fotos gesucht. Da ist eben dieser Fotoberg erst so richtig zutage gekommen.
Mhm. Aber die ursprüngliche Idee war, diese 150 Bilder erstmal zu digitalisieren und dann habt ihr euch überlegt, okay, da könnten wir vielleicht auch was mitmachen mit den Fotos, die man hat und mit den Fotos, die man noch dazu gewonnen hat. Und dann habt ihr euch überlegt, dann ein Fotobuch draus zu erstellen oder das ja, irgendwie zu verwerten quasi?
Ja, so ähnlich. Ich habe dann einfach angefangen oder gedacht, es müsste hier im Dorf noch ältere Fotos geben. Und da kann ich eins nur sagen, da war gerade mein Freund Carsten Wilmer, der schon gleich mit so ungefähr 1-2 Fotoalben vorbeikam und dann schon interessante Bilder hatte. Und dann bin ich nochmal hier zu Helga Stolte rübergegangen und habe so gedacht, ja, Viertelstunde, Thema erledigt. Ich kam nach ungefähr 2 Stunden mit 2 großen Plastiktüten voll Bilder und Dokumenten wieder nach Hause. Mhm. Und das war dann das Ausschlaggebende, wo ich dann auch Dokumente gescannt habe. Und gerade bei der Firma Stolte ist es um die Jahrhundertwende, 18., 19. Jahrhundert, durch einen Todesfall sind die ganzen Dokumente eingelagert worden. Und damit waren sie noch alle erhalten.
Okay.
Und die nächste große Gabe war natürlich unser Heinrich Drögemüller, ihr Nachbar, Heinrich der VI. Drögemüller. Und der hatte auch viele Unterlagen. Und das war natürlich, der hat zum Beispiel auch festgestellt, diese Mautstraße, da hat er Originalunterlagen aus von 1850, glaube ich, dass die Straße entlang der Bahn nach Süderburg hin, das war eine mautpflichtige Straße. Also nicht, dass unser jetziger Bundesverkehrsminister die erfunden hat. Das ist in 1850 in Bottenstedt gewesen.
Aber davor gab es das auch schon irgendwo anders. Also wir haben es auch nicht erfunden wahrscheinlich.
Ja. Und ja. Natürlich Frau, die möchte ich nochmal besonders erwähnen, das ist Käthe Gebert. Die ist jetzt mittlerweile 97 Jahre alt. Und ich bin dann auch zu ihr gegangen und an der Tür fragte, was möchten Sie? Ne? Und da habe ich mich kurz vorgestellt, ach so, hier, ja, Jürgen, dann komm rein. Ne? Und dann, ja, und sie hatten mir jetzt noch wieder vorletztes Jahr, ein Schulfoto von 1930, alle 60 Kinder namentlich nennen können. Mit ihren damaligen 95 Jahren. Das war natürlich, Gold, ne?
Ja. Ja, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zurück, wie das so im Verlauf sich verändert hat. Aber es ist natürlich dann auch wahrscheinlich eine Herausforderung, sich auf Sachen zu fokussieren, die man eigentlich wollte und Sachen dann nicht, naja gut, oder man will es ja auch nicht links liegen lassen, wenn jetzt jemand irgendwie noch eine andere Sache rausholt, oder? Oder wenn man sich dann 2 Stunden unterhalten hat, dann hat man ja nicht nur die Dokumente mit nach Hause gebracht und die Bilder, sondern eigentlich auch die Eindrücke. Das ist ja eigentlich noch viel breiter als nur eine Materialsammlung, oder?
Also, ja, das ist für mich jedenfalls gewesen, ich war ja jahrelang hier so im Ort nicht so ersichtlich gewesen, aber durch die Sache von Haus zu Haus gehen und dadurch hat sich das auch rumgesprochen, dass ich jetzt Bilder suche und Bilder sammle und teilweise kamen dann auch aus der Bevölkerung selber Leute schon und haben gesagt, wir haben auch noch alte Bilder, hier ist ein Karton, such dir was raus. Das war natürlich eine Fundgrube und dadurch hat man dann Bilder, die einer sogar nicht gesehen hat, dass es interessant ist, sondern ja, man konnte einfach reinscannen und das war das Schöne dabei.
Ja.
Es sind jetzt mittlerweile gescannte Bilder um die 1700, die ich habe.
Ja. Ja, klar, also das ist schon, ja, das ist schon ein Messer, ne? 150 jetzt angefangen, jetzt hast du schon 1700. Ja, und es wird wahrscheinlich auch nicht weniger. Hier können wir ja schon mal so einen Aufruf machen für die Leute, die das hören, dass man natürlich auch immer, wenn man noch mehr Bilder hat, oder Dokumente hat oder Geschichten hat, dass man das auch gerne mitteilen kann. Ja,
auf jeden Fall. Also die Sachen werden von mir oder von uns hier weiter noch bearbeitet. Also es werden noch Bilder gesammelt. Es geht kontinuierlich weiter. Und wenn neue Themenbereiche sind, werden die in der nächsten Chronik dann oder in der fortlaufenden dann einfach mitverarbeitet. Also das ist unbenommen davon.
Ja. Und ich weiß nicht, also man müsste wahrscheinlich, weiß ich, inwieweit du archivarische Themen auch schon mal beackert hast, Horst vielleicht, aber man könnte ja eigentlich auch sagen, man kann halt alle möglichen Sachen aussammeln. Ne? Es geht ja jetzt um Videos sicherlich, es geht halt auch um einfach nur Geschichten, Anekdoten, die man dann ja auch in so einer Chronik, vielleicht nicht gerade in der Hauptchronik, aber in anderen Formaten ja auch verwenden könnte.
Das ist zum Teil auch schon erfolgt. Also es ist unter anderem durch Burkhard Rögemüller eine Befragung durchgeführt worden und da geht es um die Nachkriegsgeschichte oder die Kriegsende, Flüchtlinge, Vertriebene, Ausgebombte. Das Dorf hat sich in der Zeit um 1945 außerordentlich vergrößert. Die Einwohnerzahl ist von knapp 400 auf 800 und so und so viel gestiegen. Also jeder Zweite war ein Neubürger und die Geschichten der Herkunft der neuen Bürger, wo sie vertrieben wurden und wo sie ausgebombt worden sind und diese ganzen Aspekte, auch die Integration der Neubürger in das Dorf und auch die beengten Wohnverhältnisse und Ähnliches, auch die schrecklichen Kriegserlebnisse werden also durch Befragungen ansatzweise auch mit geschildert.
Mhm. Okay.
Die sind mit in der neuen Chronik schon enthalten, die ganzen Berichte, die, oder wie soll ich das jetzt nennen?
Berichte oder also Interviews.
Genau, die Zeitzeugenberichte, so war das. So hatten die genannt, die sind auch in der Chronik enthalten.
Ja. Das ist ja dann, ja, das ist natürlich auch super wichtig, ja. Und also wie gesagt, wir werden sicherlich im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen über die Materialsammlung wieder immer drauf zurückkommen. Habt ihr denn irgendwelche Bedenken zu Anfang gehabt, wie ihr die überwinden musstet oder irgendwelche Sachen, wo ihr überlegt habt, wie ihr das am besten macht und vielleicht auch mal irgendwie was in die falsche Richtung gelaufen lassen habt und dann halt mal eine Kurskorrektur gemacht habt? Oder?
Also ihr habt ja gesagt. Es ist natürlich so, dass auch allerlei Storys umlaufen, die man nicht unbedingt in einer Chronik drucken kann, weil sie zu persönlich sind und ich will mal sagen, Sex and Crime sind weitgehend ausgespart aus der Chronik, weil wir uns natürlich nicht mit den Nachbarn verderben wollen.
Ja, stimmt. Ja, genau, das ist natürlich auch ein Ding, ne? Also was kann rein, was kann nicht rein? Und würdest du sagen, dass es dann da irgendwie eine Verjährungsfrist gibt? Also wenn jetzt jemand 100 Jahre tot ist, kann man dann sowas auch irgendwie reinmachen? Oder ist es dann?
Also es gibt von den öffentlichen Archiven Regularien, zum Beispiel über die NS-Zeit, wen darf man nennen, wen darf man nicht nennen. Generell ist das so, dass Funktionsträger, die also öffentliche Ämter bekleidet haben, genannt werden dürfen. Private Personen, die irgendwie als Betroffene da in den Akten vorkommen, dürfen nicht ohne weiteres erwähnt werden. Und es gibt auch Verjährungsfristen.
Aber kann man dann einen Konsens mit den Nachfahren irgendwie herstellen und dann sagen, wollt ihr das damit reinhaben oder können wir das damit reinnehmen? Also so als vielleicht auch familiäre Aufarbeitung oder so? Würde sowas auch möglich sein, wenn man Konsens mit allen Nachfahren hat? Oder gibt es da irgendwelche harten Grenzen?
Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wie viele Nachfahren willst du fragen? Und wenn du einen vergessen hast, das ist schwierig.
Ja, das stimmt natürlich.
Also wir haben gerade die NS-Zeit oder die Jahre 33 bis 45, da sind einige Anekdoten gewesen, die habe ich teilweise mit reingenommen, wobei die Namen nicht genannt wurden, wenn es brisant war, oder komplett, wo auch eine Frau dann ein Vierteljahr im Knast musste, weil sie eine Liebschaft hatte mit einem Gefangenen. Das ist alles beschrieben worden und wie sie anschließend denunziert wurde und so weiter. Das ist aber nicht namentlich erwähnt, aber die Familie weiß es, die anderen könnten es ahnen oder könnten es wissen von alten Erzählungen her. Das ist aber damals ziemlich weit rausgehalten. Oder ein Bauer hat seine Pacht bezahlt und der andere wollte zu viel Stromgeld haben für die Gefangenen und all so eine Döniken, was hier so gelaufen ist.
Ja.
Oder der andere, da musste der komplett die Flächen neu vermessen werden, weil er 4 Hektar Wald unterschlagen hat und die nicht als Ackerfläche genannt hat, sondern als Wald und so weiter. Das sind also alles Anekdoten, die sind erwähnt, aber ja.
Aber nicht muss man, nachvollziehbar, wenn man nicht weiß, wenn man nicht dabei war sozusagen.
Ja. Ja, man muss ein bisschen Rücksicht auch nehmen auf die jetzigen Nachkommen, um nicht zu sagen, hier, komm mal her, dein Urgroßvater oder dein Vater, der Opa, der war schlecht und sonst was.
Ja, klar, das macht Sinn. Und ich meine, Chronik sollte ja sicherlich auch einen gewissen Abstand haben dann dazu. Ne? Und,
ja, auf jeden Fall neutral eigentlich das darstellen.
Ja. Und auch ein bisschen, auch einen gewissen zeitlichen Abstand, oder? Eine Chronik sollte man ja sicherlich nicht tagesaktuell schreiben, oder? Ich habe das so mir letztens mal so überlegt. Also man könnte ja auch sagen, man schreibt sowas relativ zeitnah auf, aber man will ja sicherlich auch eine kleine Kadenz haben, zu sagen, man muss halt irgendwie 2 Jahre ins Land ziehen lassen, bevor es in die Chronik kommt, oder? Gibt es da irgendwie?
Nee, also ich bin jetzt dabei, die Chronik jetzt im Jahre 2020 habe ich so weitergeführt. Auch jetzt mit Corona kurz ein bisschen Text reingenommen, was jetzt hier war und so weiter, ne? Oder was war denn noch gewesen? Weiß ich jetzt so nicht mehr, aber
ja.
Das ist auch nicht.
Aber ich glaube, so aufschreiben und dann drucken ist halt dann nochmal zweierlei. Ne? Also ich glaube schon tagesaktuell
ja.
Aufschreiben sicherlich, aber dann will man ja sicherlich so ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, oder?
Nächste Ergänzung, die kann frühestens in 20 Jahren kommen.
Ja.
So ungefähr. Weil das muss ja fast eine Generation vorbei sein, bis es wieder zur Chronik wird.
Ja. Naja, oder man könnte ja so offizielle Sachen, sag ich mal, wenn es halt irgendwie eine Jahreshauptversammlung der Feuerwehr ist, was da passiert ist, wird ja veröffentlicht, da gibt es ja fast, nein, eine Presseerklärung gibt es nicht, aber es gibt ja dann einen Beitrag in der AZ oder so, also so eine öffentlichen Statistiken, das könnte man ja sicherlich schon zeitnah reinbringen, ne? Aber so, was ein bisschen subjektiver ist, da will man vielleicht ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, wobei,
weiß ich auch nicht. Ja, muss man auch sagen, wir sind ja weiter am Sammeln und das, was nun ist ja nicht verwertet worden, ist in der Chronik, was wir aber schon gesammelt haben und auch künftige Daten werden im Archiv des Museumsdorfes in Hösseringen archiviert und können also auch in künftigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten weiter benutzt werden. Es muss natürlich auch so ein gewisser Abstand da bestehen zeitlich, bevor man etwas veröffentlicht und das Tagesgeschehen ist vielleicht auch nicht so ganz interessant aus dichtem zeitlichen Abstand heraus, also, sondern man braucht erstmal ein bisschen Abstand, um das einordnen zu können.
Ja, klar, genau. Also ja, auch so Corona-Sachen, wo wir jetzt gerade das in 2020 aufnehmen, das ist sicherlich auch ein gewisser Kontext, den man dann noch dazu fassen muss.
Das wird vielleicht in der späteren Chronik ein Zehnzeiler sein und das war's, dass wir die Corona-Krise hatten. Das ist ja einfach nur so. Es wird ja auch genauso früher über die Pest, wurde ja auch nur kurz berichtet oder in den Chroniken, dass dort in Uelzen die Pest war, das war's dann.
Ja. Naja, ich würde sagen, es wird fast ein 10-Seiter sein, aber gut, das wird die Zeit zeigen.
Ja, genau.
Ja. Okay, also gut, jetzt haben wir schon die Materialsammlung und ein bisschen, was ist in der Chronik, was ist nicht drin. Es gab ja bisher 2, ich würde sagen, Bildbände, kann man ja sagen. Die so der Vorläufer waren von der Chronik. Vielleicht können wir da kurz.
Ja, zu den Bildbänden. Ich hatte ja das erste Bildband ist 2017 erschienen. Da hatte ich schon einige Fotos eingescannt und mir so überlegt, es ist eigentlich Blödsinn, dass sie bei mir auf dem Computer sind. Die müssten ja wieder dann für die Bevölkerung oder für das Dorf wieder ersichtlich sein, weil es teilweise schöne Bilder waren. Und da habe ich dann mir so die Gedanken gemacht, über ein CB-Fotobuch das zu erstellen und da passen maximal 250 Bilder rein, die einigermaßen dargestellt werden. So, und dann habe ich mir das dann gesagt, okay, dann nehme ich erstmal die Häuser 1 bis 23. Das waren auch die ersten Häuser, die älteren Häuser, die hier in Böttenfitz standen, bis 1840 waren die hier. Und ja, das ist der erste Bildband geworden. Und dann ein Jahr später haben wir das dann erweitert, auch wieder mit alten Bildern, aber dann die Häuser auch, die 24 bis 102. Die Hausnummer 102, das ist das letzte Haus, was bis 1972 hier in Böttenstedt gebaut wurde. Das sind also die Häuser, die wir so damit beschrieben haben, auch in der Chronik.
Und dann danach hast du dir gedacht, ein Bildband ist vielleicht auch nicht genug, da müsste jetzt mal eine ausführlichere Fassung.
Ja, die ursprüngliche Fassung, die lief weiter. Das war also parallel, das waren nur einfach die Bilder, die parallel liefen.
Ach so.
Ja, das sind nur gute Bilder, die in größeren Form, in A5-Größe, in ein Fotobuch reinkamen, sodass die Leute das separaten. In der Chronik selber sind um die 1000 kleine Bilder, Auszüge, Skizzen, Karten.
Mhm. Also ist es chronologisch von der Chronik her, dass du das Bildband oder die Bildbände waren einfach nur, ich will nicht sagen, waren ein Produkt, weil du gesagt hast, so viele Bilder müsste man eigentlich auch mal ein bisschen größer darstellen, aber eigentlich diese ausführliche Fassung der Chronik war schon immer das Ziel und das...
Naja, also die Bildbände sind nur das Ergebnis gewesen der guten Zuarbeitung zu den Bildern. Dass man das einfach als Rückläufer wieder rausgeben wollte. Der eine hat dieses Bild, der andere hat das Bild. Und dann konnte man zusammen alle Bilder sehen. Das war also eigentlich nur so ein Brot.
Ja, okay. Und dann waren die Bildbände 2017, 2018 und dann 2019 hast du dann das große Werk quasi ausgehauen, sag ich mal.
Das große Werk mit 500 und Seiten. Ich habe gedacht, 300 Seiten reichen, aber hier kam dann ein bisschen mehr.
Wie viele Seiten hatten eigentlich die ursprünglichen? Also was für einen Umfang hatten die ersten beiden Chroniken?
Oh, die von Heuer, die müsste so um die 150 Seiten haben und die von Östmann hat um die 200 in etwa, so grob geschätzt. Aber die von Östmann, das ist also rein nur Text. Da sind, glaube ich, ein oder zwei Skizzen drin. Das war's auch. Und in der jetzigen ist fast auf jeder Seite ist ein Foto oder eine Skizze so als Abwechslung oder ja einfach mit enthalten.
Okay. Aber die, vielleicht nochmal zu den, also aber muss man sich das so vorstellen, dass die Chronik von Östmann, also die 1953, beinhaltet die alles, was in der ersten Chronik drin ist? Und beinhaltet deine Version dann alles, was in den anderen beiden mit drin ist? Muss ich, oder könnte man halt, wenn man die alten liest, noch mehr erfahren, was halt in deiner noch nicht drin ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich konnte ja die anderen beiden Chroniken nicht komplett abschreiben. Also man hätte es machen können, aber dann wäre dieses Exemplar 1000 Seiten geworden. Ja. Und das war nicht so der Umfang nicht gesehen. Ich habe aber die anderen beiden Chroniken, oder die haben wir durchgearbeitet, durchgelesen und das für uns ersichtlich Wichtige rausgezogen und in der neuen Chronik und immer darauf verwiesen, und das ist aus der Chronik Heuer, das ist aus der Chronik Östmann, weil da teilweise dann Berichte waren über den Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg, über das Kriegerdenkmal und so weiter. Da sind dann immer so Auszüge rausgekommen. Oder zu den Funden der Urnenfunde, die an der Schule waren und so weiter. Also da sind immer Auszüge mit rausgekommen. Da müsste sich die selber und die von Heuer, die ist sehr schwer zu lesen, von Östmann. Die ist also schwer zu lesen, die ist nicht chronologisch aufgebaut, die ist irgendwie so zusammengeschrieben.
Okay. Also die mittlere, die von 1953 ist, nicht chronologisch.
Ja.
Okay. Und haben die das, haben die das beide eigentlich aus eigenem Antrieb gemacht oder hatten die da, also ich habe hier in meinem Corona-Exil mit jemandem gesprochen, der das halt von der Gemeinde aus so subventioniert bekommen hat, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass er die Chronik vom Dorf führt? Haben die, oder war das?
Also es ist generell so, dass es im 19. Jahrhundert schon Vorschriften für die Dorflehrer gab, eine Schulchronik zu führen. Und daraus ist eben auch die Chronik von Heuer entstanden. Und es gibt unendlich viele Schulchroniken von den Dorfschulen, die, wenn man Glück hat, auch noch erhalten sind, wenn sie nicht irgendwo mal weggeschmissen wurden oder so. Es war also schon eine Aufgabe der Lehrer, natürlich vor allen Dingen die Schulsachen irgendwie chronologisch festzuhalten. Dann kann man sagen, Ortschroniken werden eigentlich oft von Ortsfremden geschrieben, weil die sich für die Geschichte ihres neuen Wohnortes mehr interessieren, oft als die Alteingesessenen. Und ich denke mal, das ist auch bei Oesmann der Fall gewesen. Und Oesmann hat ja über 30 Jahre die Bönnstädter Kinder geprägt, das hat sich dann auch irgendwie fortgesetzt.
Ja, macht Sinn, ja. Und deswegen auch dieser, nicht will ich sagen Schulfokus, aber halt, wenn es halt von dem Lehrer, wenn das Aufgabe war des Lehrers, auch so eine Schulchronik zu machen, dann, ja macht Sinn. Okay. Dann haben wir die beiden Bände und dann halt die Chronik. Was ich hier noch aufgeschrieben hatte, war sehr interessant zu wissen vielleicht, wie man sich so eine Datenhaltung, wie die vielleicht sich auch übers Ende, über die Zeit verändert hat. Also ich denke mal, du hast ja angefangen sicherlich mit einem Ordner, wo die Bilder drin waren, die 150 von Horst. Und dann über die Zeit hast du halt wahrscheinlich dann gemerkt, also stelle ich mir das vor, dass vielleicht doch zwei Ordner wichtig besser sind. Und dann musstest du dir halt überlegen, wie organisierst du das? Machst du das nach Ort, machst du das nach Jahr, machst du das nach Haus? Und ich glaube, nach Haus machst du es dann, hast du es dann am Ende des Tages irgendwie gemacht, oder?
Ja, also es sieht so aus, ich habe zum Dank von der Zeit aus der Bundespolizei, als wir die Chronik erstellt haben, schon mal ein bisschen Vorwissen gehabt mit der Ordnerstruktur, wobei wir die immer mit einem Arbeitskollege immer gleich gemacht haben. Und ich bin einfach von 1 bis je nachdem durchgegangen. Und bei mir zum Beispiel 1 die Chronik selber gewesen, also der Ordner 01. Und dann kommt das die Bezeichnung dahinter, weil das sortiert sich dann chronologisch. Nach dem, auf jeden Fall aufgrund der Computertechnik. Mhm. Dann kommt der Ordner 02, das sind bei mir zum Beispiel die Bilder gewesen. Und da drinnen in den Bildern ist es chronologisch. Diese 1000 Bilder sind alle nach Hofnummern sortiert. Mhm. Das heißt, allgemeine Bilder vom Ort sind mit 00 vorne und dann kommt Minuszeichen und dann kommt die Zuordnung. Und die Höfe gehen mit 01 los und enden mit 102, also die Häuser. Also so sind die Bilder durchnummeriert und dann diese 01 und dann kommt der Minuszeichen, dann habe ich angefangen mit 00, mit 3 Nullen und dann eine 1 und dann immer so weiter durchnummeriert. Das immer logisch nach unten geht. Und ja, bei den Höfen, das war der Ordner 03, da habe ich dann für jeden Hof oder für jedes Haus einen einzelnen Ordner gemacht. Weil da sind wieder Dokumente drin, da sind Bilder drin, ja, und da ist der Text selber drin, ne, von dem Haus. Ja. Also so ist die Struktur und ja, die war eigentlich ziemlich einfach, weil ich die schon kannte oder die immer genommen habe.
Ja. Ne? Und wenn du jetzt, könntest du auch mit deiner Ordnerstruktur sagen, ich will jetzt alle Fotos von Heinrich Müller haben, die über die Zeit entstanden sind? Das müsste wahrscheinlich.
Da habe ich nochmal eine Liste. Ich habe jetzt alle Bilder, die ich gekriegt habe, einmal mit dem Bildbezeichnung und mit dem Bereitsteller, sagen wir mal so, wer mir die Bilder gegeben hat, nochmal dokumentiert und kann dann über eine Excel-Liste alles nach dem einen Herrn Müller suchen und gucke und sehe dann, welche Bilder er mir gegeben hat. Von welchem Haus oder welchem Hof oder aus dem Dorf oder sonst wo.
Ja, und wer drauf ist, hast du das auch schon in deiner Excel-Liste, dass du sagst, ich kann jetzt sehen, okay, auf dem Bild ist jetzt Christian Kniep drauf, nee, mit Bruder und so?
Nee, also das ist immer zu groß.
Ja, nee, ich meine, das wäre halt so.
Naja, bei einem Fotos hast du doch unter anderem durch Frau Gebert alle dargestellt, ob das nun die Schüler waren oder so.
Ja, das aufgenommen. Da habe ich dann extra, wenn ich dann Bilder hatte, habe ich eine Liste gemacht, wer oder eine Bezeichnung, die Schüler alle durchnummeriert und dann unten eine Liste drunter gemacht, wer welche Nummer ist.
Ja, aber das ist ein. Entschuldigung, sag mal weiter.
Nee, und das war eben eine Wahnsinnsarbeit, wenn du 60 Schüler hast mit 60 Namen da unten drunter ist schon eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich.
Ja. Vielleicht muss man auch noch sagen, die Chronik von Jürgen unterscheidet sich von den älteren Chroniken, dass versucht wird, alle Informationen auch irgendwie nachzuweisen. Es gibt also eine Unmenge an Anmerkungen, also wo die Quellen aufgeführt sind, wo Jürgen die Informationen her hat. Und es gibt ein umfangreiches Literaturverzeichnis, wo auch die Archivalien und Archive, die wir benutzt haben, aufgeführt sind, sodass man mit der Chronik auch später weiterarbeiten kann und vor allen Dingen möglichst alle Informationen irgendwie nachprüfen kann, die in der Chronik drinstehen. Das ist auch eine Sisyphus-Arbeit und die macht aber den Wert einer solchen Chronik auch aus.
Ja, das ist ja dann schon fast eine wissenschaftliche, will ich sagen, wissenschaftliche Arbeit, aber schon hat da schon einen höheren Anspruch als jetzt einfach nur zusammengekopierten Text. Ne? Das ist natürlich schon sehr gut, ja.
Man das auch also dieser Nachweis, der ging mir immer zunächst auf die Senkel, aber im Nachhinein habe ich jetzt festgestellt, dass es wirklich erforderlich ist, weil immer wenn Horst gefragt hat, wo hast du das her? Oh, ja. Nee, dann muss ich wieder suchen und das nochmal nachordnen. Aber es macht im Nachhinein Sinn. Aber das war für mich erstmal als Bundespolizist, ging mir das am hinteren Gerätsteil so ein bisschen dran vorbei.
Ja, das glaube ich. Aber,
ja. Dafür haben wir das ja zu zweit gemacht und ja.
Ja, ich habe hier aufgeschrieben in unserem Skript, ist die Mutter von dem Schwager meiner Freundin, die ist Archivarin im Landesarchiv in Brandenburg. Und wäre sicherlich auch interessant, mal so ein kleines Interview zu führen und zu fragen, wie aus ihrer Sicht so eine Dorfchronik oder so eine Materialsammlung zusammengetragen wird und oder wie sie das vielleicht gesehen hat oder wie sie das vorschlagen würde, wie man sowas macht. Und ich glaube, der Mann ist auch irgendwie was mit Archivar zu tun. Das ist ganz interessant. Also das könnte man sicherlich vielleicht auch nochmal mit reinschneiden oder nochmal im Anschluss nochmal machen. Ja. Wäre ganz interessant, gleich mal zu wissen, was so ein Archivar dazu sagt. Okay. Dann haben wir noch, wir hatten ja schon die Phasen und die initialen Formen der Chronik einmal durchnummeriert. Wir hatten da die beiden Bildbände als Spin-off sozusagen und dann die Chronik. Wir haben noch mehr. Wir haben ja noch eine Webseite, die du pflegst, wo ein Teil, ein Auszug, sag ich mal, der Chronik drauf ist. Das ist sicherlich nicht alles drauf, wenn ich es recht entsinne. Ne? Das ist ja ein kleiner Unterschied zu dem gedruckten sozusagen.
Ja, die Webseite war eigentlich nur dazu gedacht, dass man einmal das bislang Erstellte an ihn nur mal online stellt, sodass einige schon mal lesen können, was kommt in der neuen Chronik. Mhm. Oder was in den Bildern. Und die einzelnen Häuser schon mal das eigene Haus lesen kann und so weiter. Ne? Was über dem eigenen Haus geschrieben wurde, dass man das mal nachlesen kann. Das ist eigentlich mehr so Hinweis gewesen. Im Moment bin ich am Überlegen, aber wir werden ja auch die Böttenschnitt.de-Seite nochmal neu konzipieren und dann wird auch wahrscheinlich diese Webseite nochmal komplett überarbeitet. Mhm. Also, das ist also eigentlich nur so gewesen als Information für die Bürger.
Ja. Ja klar, also da kann man ja sicherlich, also das ist ja natürlich auch nur eine, ich will nicht sagen, also ich will nicht so hochgraben und sagen, das ist datenschutzrechtlich, aber ich meine, es ist ja schon irgendwo ein Unterschied, ob man das jetzt in gedruckter Form verkauft oder zur Verfügung stellt oder ob man das öffentlich
auf jeden Fall online. Also online sind Personen nicht genannt, die also bis 100 Jahre. Personen, die jünger als 100 Jahre sind, sind in der Online-Version nicht enthalten. Mhm. Außer die Familie Hilmer, da habe ich die Zustimmung, dass die damit rein können.
Ja. Ja klar, so eine Sache muss man natürlich dann auch immer mitdenken. Ne?
Ja, dass mir da kein Rechtsanwalt irgendwo was klicken kann.
Ja. Aber so ist halt, du hast ja gesagt, die Webseite ist dann eher so ein Teil, ein Auszug der normalen Chronik, um halt Informationen weiterzugeben. Aber es jetzt nicht, hat jetzt noch nicht den Charakter, den du sagen würdest, das ist jetzt was, wo man so fortlaufender Entwurf sozusagen.
Ja, fortlaufender Entwurf hat sich aber schon in einigen Bereichen für Leute, die im Internet suchen, schon bezahlt gemacht, sagen wir so.
Ja.
Aber da kommen wir nachher nochmal drauf.
Dann haben wir ja eigentlich auch noch so als würde ich sagen, Form der Chronik, diese Tafeln, die wir im Dorf haben, die ihr auch, oder du vor allen Dingen, Horst, mit getrieben hast, das, kann man das auch sagen, dass es so Teil dieses Aufwands oder dieser Idee ist? Dass es auch daher rührt, ja, oder ja. War das ein anderer?
Nein, das, als sich herausstellte, dass so viele interessante Informationen hier bei Jürgen zusammenfließen, habe ich mich aufgemacht und habe eine Art Spurensuche im Dorf veranstaltet. Was kannst du über ältere Zustände heute noch im Dorfbild wiederfinden, ob das alte Bauten sind oder ob das die Gestaltung von Steinmauern und Zäunen sind oder andere Aspekte, die also heute im Dorfbild noch auf vergangene Geschichten hinweisen. Und daraus entstanden sind 27 Tafeln, die an dem jeweils interessanten Objekt kurze Hinweise geben, auch ältere Fotos zu den Aspekten, die man da zum Beispiel wiederfinden kann. Zum Beispiel an der Wassermühle in Bönnstedt wird kurz über die 800-jährige Geschichte der Wassermühle berichtet. Ein besonderer Aspekt ist dabei der Versuch des Müllers Krüger, um 1900 die Mühle zu einem Industriebetrieb zu entwickeln. Der hat also sehr fortschrittlich gedacht, hat sehr früh eine Dampfmaschine angeschafft, hat seine Mühle mit einer Turbine versehen, hat unendlich viel neu gebaut, ist aber immer so einen Schritt zu spät gewesen. Also zum Beispiel bei der Elektrifizierung, er wollte das Dorf elektrifizieren, aber die Stromversorgung in Uelzen ist dann schneller gewesen und seine Investition hat sich dann wohl nicht gerechnet. Also dieser Versuch der Industrialisierung ist an der Wassermühle zum Beispiel wunderbar abzulesen und auf der Tafel dort auch dargestellt.
Ja, und das ist natürlich auch so ein sehr guter Spaziergang, dann da einmal durchzugehen und die Tafeln zu lesen. Wir hatten ja dann letztes Jahr so einen kleinen Audioguide zu den Tafeln gemacht, also ist nicht zu allen Tafeln verfügbar, aber wir hatten immer so einen kleinen Anlauf, um was einen Audio-Podcast darüber zu machen, den man halt da abrufen kann. Da müsste ich gleich mal eine Auswertung machen, wie oft der abgerufen wurde, aber ja, das war immer so die erste Idee. Und so eine Dinger, die, also das ist ja, wie ihr auch schon gesagt habt, das ist ja so ein Quell von, wenn man halt erstmal so Informationen hat, und dann kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen und dann kann man halt noch so viel verschiedene Sachen daraus ableiten sozusagen und so viele verschiedene Ideen. Das ist natürlich das Gute, wenn man erstmal das Material hat.
Ja, es ist eher die Schwierigkeit, das einzugrenzen, als ein Thema auszuwalzen.
Ja.
Das muss ja auch kurz und prägnant sein. Ein Hintergedanke war auch, dass man etwas nur schätzen kann, wenn man Hintergrundinformationen hat. Also das, was man nicht kennt, pflegt man nicht. Und das trägt hoffentlich auch zur Dorfbildpflege bei, dass diese Spuren erhalten bleiben.
Ja, und wenn man es immer in unterschiedlichen Formen auch weiterführt, dann findet man ja sicherlich dadurch auch verschiedene neue Zielgruppen, die dann vielleicht auch verschiedene neue Aspekte oder auch Bildsammlungen mit reinbringen können. Ne? Wenn man halt die Leute auf verschiedenen Wegen einfach anspricht, umso mehr Feedback bekommt man dann ja auch. Das ist ja so ein selbstverstärkender Prozess sicherlich auch. Ne? Wenn der erste Bildband war raus, dann kamen sicherlich noch mehr Leute und haben gesagt so, da wollen wir jetzt auch noch mal ein paar Bilder mit beisteuern, oder? Also sowas trägt sich ja dann sicherlich auch so fort. Okay, dann vielleicht, also ich meine, wir haben jetzt eine Stunde mal Material so schon gesammelt. Vielleicht einfach nur eine Rückschau auf das ein bisschen grober aufgezogen, was schon erreicht ist. Also was würdet ihr sagen, jetzt ist es, wie lange ist das Projekt jetzt am Laufen? 3 Jahre sozusagen, oder? 3, 4 Jahre?
2015 bis 2019, also 4 Jahre, haben wir für die Chronik gebraucht.
Genau, und was würdet ihr sagen, was würdet ihr anders machen, was würdet ihr besser machen, was würdet ihr unverändert lassen? Was ist so eure Rückschau bisher auf das Projekt?
Also in der Rückschau will ich mal einen Aspekt herausgreifen, das ist die Vor- und Frühgeschichte Bönnstedts. Durch die Bearbeitung jetzt in der Chronik ist uns einiges klarer geworden. Wir haben in Bönnstedt in der Gemarkung 85 Fundstellen aus der Ur- und Frühgeschichte. Die ältesten Fundstellen stammen aus der jüngeren Steinzeit und sind etwa 4500 Jahre alt. Vor allem Hügelgräber aus der Bronzezeit sind zahlreich vertreten mit 60 Fundstellen. Die meisten sind heute allerdings zerstört. ein besonders großes erhaltenes Hügelgrab, die von Stelle 7 ist ausgeschildert. Ein großes Urnengräberfeld aus der vorrömischen Eisenzeit, also etwa 2500 Jahre alt, befindet sich in dem Baugebiet Ortfeld. Immer wieder bei Neubauten treten hier prähistorische Urnen zutage. Auch das haben wir näher betrachtet. Wo die Siedlungen zu dieser Zeit gelegen haben, wissen wir nicht. Die Dorflage selbst, das heutige Dorf, wird 1197 erstmalig urkundlich erwähnt. Die Siedlung an dieser Stelle bestand jedoch einige Jahrhunderte vorher schon. Seit einigen Jahren treten bei Erdarbeiten in der Mühlenstraße Funde und Befunde auf, der Zeit um etwa 900 nach Christi Geburt. Das ist die Fundstelle 44. Hier hat auch der Hof der kleinen adligen Familie von Bönnenstedt gelegen, die im 16. Jahrhundert ausgestorben ist. 2019 wurde der bislang älteste Fund aus dem Dorfbereich gefunden, ein Schmuckstück, eine sogenannte Fibel, aus der Zeit um 800 nach Christi Geburt, also aus der Zeit von Karl dem Großen. Wir sind weiterhin dabei, bei passendem Wetter und passendem Zustand der Felder Begehungen zu machen und nach archäologischen Funden und Fundstellen zu suchen. Auch die Begehung von Baustellen im Dorf wird fortgesetzt, sodass noch einiges im Bereich Archäologie zu erwarten ist. Jetzt kann Jürgen vielleicht noch mal was sagen zu dem Aspekt Auswanderung.
Aber vielleicht noch kurz zu der Archäologie. War das denn vorher, hat sich das verändert durch die Chronik? Also haben die Leute ein besseres Verständnis, mehr Einsicht und sagen, ja, hier, wir bauen da was, wir gucken da mal. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Knopf finde, dann schmeiße ich den vielleicht nicht unbedarf weg, sondern weiß halt, an wen ich mich wenden muss. Würdest du sagen, das hat sich dadurch verändert?
Dazu braucht man schon einen Fachverstand, um einen Hosenknopf von einer Fibel zu unterscheiden. Das ist also im Prinzip von Laien nur schwer möglich, auch die Scherben, ob nun prähistorische oder mittelalterliche, zu datieren. Da muss man schon Fachmann sein, aber durch die Chronik und dadurch, dass es im Dorf bekannt ist, dass wir das machen, sind die Besitzer der Äcker auch relativ zugänglich und lassen uns darauf. Es wird unterstützt oder man hat auch nicht Angst, dass die Archäologen eine Baustelle stilllegen, wenn jetzt da was gefunden wird. Also häufig wird ja das verschwiegen, weil man Angst hat, dass man mit dem Bauvorhaben Schwierigkeiten kriegt. Da ist das Vertrauen groß, dass wir da durchaus Zugang haben.
Ja, und das würdest du auch jetzt noch mal herausstellen wollen, dass das halt auf jeden Fall nicht der Fall ist. Also man muss sich nicht Angst haben, dass man dann 2 Jahre nicht mehr weiterbauen kann.
Nee.
Okay.
Das ist auch durchaus mit dem offiziell zuständigen Archäologen abgestimmt. Das ist mein Nachfolger in der Stadt Uelzen.
Okay, dann Jürgen, was?
Ja, und zwar habt ihr auch ja herausgestellt, dass in den Jahre, oder sagen wir ab 1850, viele Böttenschiller ausgewandert sind. Ich habe eigentlich angefangen, so ein paar aufzuschreiben, was mir zufällig da in den Weg gelaufen ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass von 1855 bis 1890 ein Drittel, ich wiederhole das nochmal, ein Drittel der Bevölkerung, also von kurz über 300 Leuten, Einwohnern, sind 110 ausgewandert. Das heißt, innerhalb von knappen 40 Jahren. Das ist also eine Generation, anderthalb Generationen. Und zwar ging es zum größten Teil, wichtig war die Zeit 1866. Da hatte das Königreich Hannover gegen Preußen den Krieg verloren und die Herrschaft ging an Preußen hinüber. Und das war auch eine Zeit, wo wenig Geld zu verdienen war. Und in Amerika gab es die Möglichkeit, dass man dort ungefähr das Achtfache pro Stunde verdient als hier in Böttenstedt. Und daher ist eben diese ganze hohe Auswanderung nicht nur in Böttenstedt, sondern bundesweit gewesen, dass dort die Auswanderer eben so zugenommen hat. Das hörte so ungefähr 1890 hörte das dann auf.
Okay. Ja. Und hast du dann, also das ist so eine Geschichte, die man dann wahrscheinlich auch noch weiter weiter durchleuchten kann, wenn man die Leute dann nachvollziehen kann und vielleicht irgendwie die Nachfahren dann in Amerika auftreibt? Hast du sowas schon ins Auge gefasst? Ja. Oder?
Nein, ich habe von 2 Familien aus Amerika Besuch gehabt.
Ach was.
Das wollte ich ganz zum Schluss nochmal erzählen drüber. Da können wir mal, da habe ich also ein paar mehrere Erfolge gehabt.
Ja. Ja, das können wir, ja, können wir nachher nochmal. Wir können das aber, ich kann das ja nachher auch noch anders schneiden, aber ja, ja, okay, das können wir ja, machen wir nochmal einen Punkt rein, das machen wir dann zum Schluss noch. Ja, was hast du noch? Wir habt ihr Zimmerleute noch mit aufgeschrieben? Bauliche.
Ja, das war noch ein Aspekt, den ich gerne auch als Erkenntnis, die uns zugewachsen ist im Laufe der Erstellung der Chronik. Wie ist das Dorfbild zu deuten, das Kerndorf zumindest? Und was ist noch aus älterer Zeit zu sehen? Der älteste Bau ist ein Treppenspeicher auf dem Heidehufkurs. Der wurde 1625 errichtet. Insgesamt kann man im Kerndorf, vor allen Dingen in der Mühlenstraße, 2 Baubooms feststellen, sogenannte Baukonjunkturen. Eine findet um 1820 statt und die zweite Baukonjunktur um 1900. In den Jahren um 1820 wurden auf 10 von 23 Hofstellen neue Haupthäuser errichtet, jedes Jahr ein neues. Das waren traditionelle niederdeutsche Hallenhäuser mit Wohnung und Stall unter einem Dach. Das Dorf war 10 Jahre lang eine einzige Baustelle, woher der große Bedarf an Eichenholz für das Fachwerk kam und woher die Bönnenstädter das Geld für die Bauten hatten, ist uns zurzeit noch nicht bekannt. Eine Zimmerei aus dem Nachbarort Bahnsen, Vater und Sohn Hilmer, errichteten allein 6 Häuser zwischen 1803 und 1839 in Bönnenstedt. Eine zweite Baukonjunktur erfolgte in den Jahrzehnten um 1900.
Vielleicht noch, die Bauern, kann ich da noch mal ganz kurz reinspringen?
Ja, ja.
Wenn du sagst, dass das so eine Baukonjunktur ist, ist das denn was so einen lokalen Zimmereibetrieb dann auch komplett auslastet? Muss man sich das so vorstellen, dass der dann halt Jahrzehnte oder Jahre lang damit ausgelastet war, diese Baukonjunktur zu versorgen? Oder war das was, wo dann halt auch die umliegenden Dörfer, also du hast gerade Bahnsen erwähnt, aber hat das dann eine Region ausgelastet oder war das auf Bönnenstedt beschränkt oder war das regional?
Ja, das war sicher nicht auf Bönnenstedt beschränkt. Die Zimmerleute hatten in dieser Zeit in den Dörfern rundherum sehr viel zu tun. Es gibt auch andere Zimmerereien, die hier in Bönnenstedt tätig waren. Das war jetzt nicht nur die Domäne der Zimmerer Hilmer, die sicher auch in Konkurrenz miteinander gelegen haben. Aber zu der Zeit wurde im Allgemeinen unheimlich viel gebaut.
Okay, interessant. Okay, Entschuldigung, dann hast du die zweite Konjunktur, wolltest du?
Ja, die zweite Baukonjunktur ist festzustellen in den Jahrzehnten um 1900, also so etwa 1890 bis 1914, also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Da wurde von den Bauern relativ gut Geld verdient, die landwirtschaftlichen Produkte waren relativ teuer, die Handwerkerlöhne dagegen noch relativ gering, sodass die Bauern also die Möglichkeit hatten, viel neu zu bauen. Die traditionelle Bauweise wurde dabei aufgegeben, also das niederdeutsche Hallenhaus verschwindet und es werden vor allen Dingen große Getreidescheunen, riesige Scheunen gebaut, die innen drin stützenfrei sind, eigentlich ganz moderne Ingenieurbaukonstruktionen und die Wohnhäuser, wenn sie denn neu gebaut wurden, wurden als freistehende Wohnhäuser, also nicht mehr mit Stall, sondern als reines Wohnhaus, nach städtischer Prägung eigentlich so villenartig gebaut. Diese Häuser der Jahrhundertwende prägen also auch das Dorf.
Und wie nennt man die Rübenpaläste oder sowas? Nennt man die nicht so?
Ja, ein volkstümlicher Begriff, die Rübenburg. Heißt Rübenburg, weil diese etwas aufwendigen Häuser heute auch mit dem Erlös aus dem Zuckerrübenanbau hier ja verbunden werden.
Der Zuckerrübenanbau, der begann hier im Dorf 1876, glaube ich, waren die ersten Zuckerrüben oder baute die Zuckerfabrik Uelzen, hat sich da dann da eröffnet und ja, dadurch haben die Bauern eben mehr Verdienst gehabt.
Ja, und sicherlich auch so Industrialisierung an sich, oder? Das nicht mehr so arbeitsintensiv war und dadurch halt die Arbeitskräfte günstiger wurden, weil sie halt weniger zu tun oder weniger Angebot da war an Arbeit.
Ja, aber das war aber um die Jahrhundertwende immer noch mit Pferd und Wagen. Also es war noch kein Motor da. Also das dürfen wir nicht vernachlässigen. Die haben also alles mit Pferd und Wagen nach Uelzen zur Zuckerfabrik gebracht. Oder eben nach Ruderburg und das wurde schon mit dem Zug abgeholt, aber das weiß ich nicht.
Ja, also das, ja, vielleicht das Beackern nicht, aber dann halt die Weiterverarbeitung war dann halt schon ein bisschen industrieller. Ne?
Ja, das ist natürlich auch richtig, der Hinweis auf die Eisenbahn. 1848 wird hier im Nachbardorf Ruderburg der Bahnanschluss, der Bahnhof erstellt, an der Eisenbahnlinie von Hannover nach Harburg, sprich nach Hamburg. Und von diesem Zeitpunkt an hatten die Bauern die Möglichkeit, ihre Produkte relativ schnell in die Ballungsgebiete zu bringen und einen guten Absatz zu haben, unter anderem auch der gemästeten Schweine und des Getreides und der Kartoffeln und so weiter. Und gleichzeitig waren sie dadurch auch in der Lage, an Dünger und andere Produkte zu kommen, die sie hier auf dem Lande gebrauchten, also unter anderem Chilesalpeter, wurde von Hamburg aus mit der Bahn hier in die Region gebracht und also die Eisenbahn hat also einen großen Fortschritt und große Verdienstmöglichkeiten gebracht.
Achso, also es ist eher so das Amazon der Neuzeit, der Allzeit quasi, also dass man halt so die Logistik ein bisschen besser organisieren konnte, als dass man besser verarbeiten konnte.
Das war damals der Online-Versand, genau.
Okay, sehr gut. Okay, dann haben wir das so, ich meine, Rückschau plus, glaube ich, war es ja eher, noch so ein bisschen mehr damit reingepackt. Wenn man nach vorne schaut, was würdet ihr sagen, wo geht die Reise hin? Also wir haben ja schon gesagt, die Chronik wird hoffentlich nicht jetzt 60 Jahre eingemottet und dann in 60 Jahren wieder neu erstellt, sondern wäre natürlich schön, wenn man da einen konstanten Fortschritt und eine konstante Weiterführung erreichen kann, auch über Generationen hinweg, würde ich mal so sagen, wenn ich sowieso.
Ja, man muss eben gucken und Horst und ich sind im Alter, wo wir in Rente sind und auch irgendwann nicht mehr in Rente sein werden. Und da ist eben erforderlich, dass eben von der Jugend her Leute sich finden, die Interesse haben. Aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, man erst mit 50 Jahren kriegt man so das Interesse an das Zurückdenken an die Vergangenheit, weil die Jugend selber heute, die denkt erstmal an die eigene Familie, Kinder großziehen, Haus bauen und da interessiert nicht das, was gewesen ist. Das kommt erst später, wenn man dann schon ein bisschen älter ist und wieder zurückdenkt.
Ja. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch wie Jürgen. Ich sehe auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, dass es auch durchaus junge Leute vielleicht nicht in großen Massen gibt, die sich für alte Bauweise und Ähnliches oder Landwirtschaft interessieren. Den Wert der Chronik sehe ich darin und so das Fortwirken der Chronik, dass es eine Möglichkeit gibt, die regionale Identität zu stärken. Die Bönnenstädter wissen dann mehr über ihr Dorf und wissen ihr Dorf auch zu schätzen und vielleicht bleibt dadurch auch einiges erhalten, was sonst vielleicht platt gemacht worden wäre.
Ja, ich glaube, also für mich war irgendwie auch, wenn ich mal aus dem Nähkästchen irgendwie plaudere, was mich am meisten überrascht hat, hatte ja auch schon angesprochen kurz, dass es halt diese krasse Größe des Dorfes nach dem Zweiten Weltkrieg gab, so wo halt doppelt so viele Leute da gewohnt haben in dem Ort zu der Zeit als vor dem Zweiten Weltkrieg und dass sich ja auch viele gesellschaftliche Veränderungen dann da auch oder Abläufe halt auch verändert haben. Wie halt, man hat halt einen Friedhof gebaut, man hat halt einen Ort gebaut, wo man die Toten aufbewahren konnte, was halt vorher immer nur in dem Wohnhaus sozusagen gemacht wurde und weil es aber keinen Platz mehr gab, muss man sich was anderes überlegen und so diese ganzen Veränderungen, die es dann gab, oder? Also ich habe mal irgendwo, vielleicht kurz dazu. Also das war, fand ich irgendwie so ein interessantes Thema.
Diese Zeit, also Nachkriegszeit 45 bis, sagen wir mal, in die 60er Jahre wäre auch noch ein weiteres Thema, was man vertiefen könnte, denn es ist ja eine gewaltige Leistung in so einem Dorf und in der Region, so viele Flüchtlinge, Fremde zu integrieren. Das ist sicher auch nicht ohne Reibung abgelaufen, aber es hat irgendwie geklappt. Das ist also eine enorme Nachkriegsleistung der Deutschen, das hingekriegt zu haben.
Ja.
Und man muss vielleicht auch sagen, dadurch sind natürlich auch viele Dörfer eben aus ihrem Dornröschenschlaf wieder erwacht. Und es haben sich viele neue Entwicklungen daran angebahnt.
Ja, und ich höre so ein paar YouTube-Videos, Podcasts habe ich so abonniert und einer ist davon so auch so ein bisschen geschichtlich geprägt und da war bei einer Folge vor ein paar Monaten, hatte der mal gesagt, es ist halt interessant, von 1800, 1900, 20. Jahrhundert, wenn man sich überlegt, wenn man immer zu den 20er Jahren in diesen Jahrhunderten einen Punkt macht, wie stark sich die Veränderungen halt dann ab 1820, 1920, 2020, also was für eine großen Veränderungen es in der letzten Zeit gab und wie viele Jahrhunderte vorher es eigentlich kaum Veränderungen gab. Oder würdest du das, ich weiß jetzt ein bisschen populärwissenschaftlich, aber dass man sagt, so, was sich in den letzten 200 Jahren verändert hat, das hat sich in den letzten, ich weiß nicht, 600 Jahren vorher oder 800 Jahren oder 1000 Jahren oder 2000 Jahren nicht verändert. Oder würdest du das auch so in der Entwicklung des Dorfes quasi wiedersehen, dass man sagt, es hat sich so viel verändert in den letzten Jahrzehnten, was halt vorher nicht der Fall war?
Also die Entwicklungsgeschwindigkeit hat sich enorm erhöht. Die Veränderungen sind relativ kurzfristig. Jahrhundertelang hat man eben nur wenig Veränderungen gehabt. Das ist sicher so. Und die Innovationsgeschwindigkeit, Einführung von Telefon, von Elektrizität, vom Auto, vom Computer und so weiter, das ist ja immer schneller aufeinander gefolgt. Insofern hat sich also die Geschwindigkeit der Entwicklung hat sich sehr, sehr verschnellert.
Deswegen ist sicherlich auch eine Chronik dann nochmal ein anderes Gut, oder? Was man hat, weil eine Chronik von vor 100 Jahren hat sicherlich nicht so diesen Stress gehabt, so viele Veränderungen mit aufzubauen, aufzunehmen und auch so einzubauen in die Chronik.
In älteren Zeiten haben die Menschen anderen Stress gehabt. Sie waren viel mehr Krankheiten ausgesetzt, sie waren dem Hunger ausgesetzt. Ob das Leben nun wirklich besser geworden ist oder schlechter, kann man nur schwer beurteilen.
Nee, ich meine aber aus der Perspektive der Chronik. Also jetzt eine Chronik von vor... Gut, ich meine, die Recherche war halt sicherlich nicht so einfach, wie sie heute ist. Und das Auffinden von Informationen sicherlich nicht so einfach, aber... Man hat halt jetzt so viele Möglichkeiten, Informationen zu finden und auch so viele Möglichkeiten, Verbindungen zu finden zu anderen Informationsquellen, Archiven, Kirchen.
Ja, das ist sicher richtig.
Was mich noch bei der, als ich das so überlegt habe, was man vielleicht besprechen könnte, was mich noch so interessiert hätte, wäre, ich meine, man kann ja eine Chronik in verschiedenen Arten schreiben. Man kann ja eine Chronik für das Dorf machen, man kann ja sagen, man hat irgendwie eine Vereinschronik, man hat eine Chronik der Umgebung aus Sicht der Jäger. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man so eine Chronik auch aufziehen könnte. Aber ihr habt ja, bisher ist es ja eher so eine Chronik der Geschichte des Dorfes, was ja auch total richtig und vernünftig ist, weil man will ja sich ja auch nicht in zu viele Sachen verstricken. Aber man könnte das ja auch noch viel weiter ausfächern, oder? Und sagen, was für ein Spezialgebiet interessiert mich denn? Und dann könnte man halt auch sich da auf ein bisschen fokussieren und sagen.
Ja, man hätte hier auch noch die Geschichte des VfL Böttenstedt mit reinnehmen können, die das detailliert darstellt, oder die Geschichte vom Posaunenchor, Feuerwehr. Das sind ja alles, aber eine Feuerwehrchronik gibt es ja schon, ein älteres Modell. Und so kann man jeden Verein eine Chronik erstellen, oder man hätte sie mit einbinden können, aber der Umfang wäre ja ein Wahnsinn gewesen.
Ja, ja klar, natürlich. Aber da ist halt die spannende Frage, wie man das so hinkriegt, dass sich das auch miteinander verknüpft und ergänzt. Ne? Also wenn man sagt, so ich lese mir jetzt die Chronik durch und dann möchte ich halt noch tiefer in dieses Thema einsteigen, dann könnte ich halt sagen, okay, dann guck doch mal in die Feuerwehrchronik Seite 2 oder so, da kriegst du noch mehr Seiten Informationen, sowas, ja. Okay, und vielleicht noch. Also wir haben es ja schon gesagt, also wenn man jetzt gerade im Saft steht und in seinen jugendlichen Jahren ist, dann überlegt man sich vielleicht nicht so, was, was gerade passiert und man hat halt auch viel zu tun oder auch viel zu viel Eindrücke neu zu verarbeiten, als dass man sich überlegt, was kommt in die Chronik. Aber wenn man älter wird, dann, und es geht mir auch schon so und ich werde jetzt 40, dann überlegt man sich so, was früher denn so war und wie, und man verklärt das vielleicht auch in seinem Kopf so ein bisschen, was früher war, und dann ist es natürlich gut, wenn man dann nochmal eine Chronik hat oder einen Niederschrieb hat. Was mich interessiert hat, ja, wäre so, was, achso, Entschuldigung, ja, nee.
Ja, man kann auch heutige Erscheinungen viel besser verstehen, wenn man die Vergangenheit kennt. Denn es ist ja alles aus dem entstanden, was vorher war. Es ist ja nichts aus dem Nichts entstanden, sondern man kann das heutige Leben besser beurteilen und kriegt auch einen gewissen Abstand, wenn man also auch die älteren Entwicklungen kennt.
Genau, ja, und man macht es ja sowieso schon so, dass man, auch wenn man keine Chronik hat, vielleicht die Vergangenheiten verklärt, weil man sich überlegt, wie schön das Leben war vor 20 Jahren. Also ich habe mir zum Beispiel mal vor ein paar Jahren einen Film angeguckt, den wir als Jugendliche immer geguckt haben. Also bestimmt in 2 Monaten haben wir den, glaube ich, täglich geguckt, so ungefähr. Und habe dann aber gemerkt, wie bekloppt man eigentlich war als Jugendlicher. Weil der Film ist total Schrott gewesen, natürlich. Aber ich hatte halt in meinem Kopf so, dass es halt ein super Film war. Und so eine Geschichten, ich meine, natürlich wird man nicht aufschreiben, was man alles für Filme geguckt hat, aber man könnte überlegen, dass man aufschreibt, welche Folgen von irgendwelchen Serien geguckt wurden oder was halt so besprochen wurde oder keine Ahnung, also vielleicht nicht so in diesem Detail gerade, aber ich meine, dass man halt so Bezugspunkte aufschreibt, die halt jedem vielleicht im späteren Verlauf seines Lebens auch noch einen Bezug sind. Und um dann halt auch so gewisse Ankerpunkte zu haben, wo man sagen kann, okay, ach hier, das ist passiert. So Corona zum Beispiel wird sicherlich ein Ankerpunkt sein, wo man sagt, das wird auf jeden Fall was, wo sich halt jeder, der gelebt hat zu dem Zeitpunkt und über 10 war oder sogar noch früher, vielleicht so über 5 war, der kann sich halt daran erinnern, dass halt in Corona so ein Lockdown war.
Ja, aber ich meine, da habe ich eins gemacht, eine Chronik über mein eigenes Leben. Sprich also, ja, wann ich geboren bin und welche Döniken ich als Kind oder Jugendlicher gemacht habe. Ja, und einfach so einen Lebenslauf und dann mal genau reinschreiben, weil man hat viele Sachen vergessen, aber wenn man dabei ist, da kommen nach und nach kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ja. Und das ist mal interessant für die Kinder und Enkelkinder mal aufzuschreiben, einfach zu sagen, so war euer Vater. Und der war nicht immer artig.
Ja, das kann ja dann, also das kann ja, und bei uns auf jeden Fall wird das ja immer gesagt werden, aber ja, natürlich. Es gibt Leute, die nicht artig waren, das ist wohl so richtig.
Nicht, aber dass man selber mal einmal aufschreibt, was ist in meinem Leben gewesen, ne? Was habe ich mit 14 gemacht, was habe ich mit 15 gemacht, Bock zur Schule hatte ich nicht und. Ja. Ja, und diese ganzen Sachen. Oder wenn man die Haustür mit Honig beklebt hat, die Türdrücker mit Honig geschmiert hat und, ne? Die eigene Mutter hat da reingefasst und ja. Natürlich, ja. Weil die Jungs die das gemacht haben, man war selber. Ne?
Ja. Aber dann natürlich dann auch wieder schwierig, dann, also wenn das dann in die Chronik einfließen soll, dann das irgendwie zu anonymisieren. Wobei man, wenn man das dann selber reinschreibt, dann wäre es ja auch in Ordnung. Ne? Ja.
Aber einmal für sich selber mal zu machen, einfach eine Chronik über sein eigenes Leben zu erstellen. Ja. Ein zeitlicher Ablauf einfach. Zu wissen, was man da so als Kind, wie man sich da am Finger geschnitten hat oder die Platz wo unser am Schienbein, wo man sich mit der Axt reingehauen hat und also mit Döning.
Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Dann vielleicht noch, du hattest noch ein paar im Nachhinein, ja. So als Nachblick Kontakte, die zustande kamen.
Ja, und zwar gerade in der Liste der Auswanderer oder wo ich vorhin gesprochen hatte, da hatte ich im 2017 war es so, dass im Museumsdorf Hössering 2 Frauen aus Amerika waren und die wollten was über den Hof Tichtmann im Böttenstedt wissen. Und ja, da wurde dann, weil bekannt war, dass ich hier so ein bisschen mit der Chronik war, wurde ich angerufen und die beiden Frauen waren dann auch hier bei mir. Und es stellte sich raus, dass es Nachfahren waren aus dem Hof Tichtmann Nummer 13, das ist jetzt Christian Dörrmann. Die sind 1850 sind die ausgewandert nach Amerika und das waren die geborenen Tichtmänner aus Amerika, die beiden Frauen. Mhm. Ne, und die hatten auch noch Unterlagen mit von der eigenen Vorfahren, was sie so selber recherchiert haben und konnten mich auch mir dadurch noch ein paar Informationen geben, die ich noch nicht hatte.
Ne? Und die waren deutschsprachig oder?
Nee, da war eine dritte Frau, die wohnt in Greifswald, war nicht, auch eine ehemalige Amerikanerin, die sprach Deutsch. Ah, okay. Und da konnten wir uns unterhalten und ich habe dann so einen Rundgang mit denen gemacht, auch den Hof gezeigt. Da hatte ich mit Benjamin gesprochen, ob wir da rauf können. Ja, und so weiter. Ne? Mhm. Das sind so eine Anekdote. Und dann war im Jahre 2018, war das bei Ute Schulz auf dem Hof, da war eine Frau Schulenburg, weil der Hof hieß früher Schulenburg. Und die wollte was über ihre Vorfahren wissen. Und dann rief Ute hier an und dann kam die auch rüber. Das war eine Charlene Schulenburg aus Amerika. Und ja, im Nachhinein erst stellte sich heraus, dass sie gar nicht mit den Schulenburg dort verwandt ist, sondern mit mir. Das heißt, ich habe zurückrecherchiert, 1604 hatten wir die gleichen Urgroßeltern, also die gleichen Großeltern. Und zwar im Bargfeldhof Nummer 4. Das ist jetzt Vize-Schulenburg, der Hof. Mhm. Daher kam sie und ja, der Verwandte, der ist dann ausgewandert um 1850 rum. Und dadurch stellen sich dann Kontakte. Oder auch 2018 rief ein Wilfried Müller aus Graulingen hier an und wollte was über einen Johann Schulenburg wissen, weil das sein Urgroßvater war. Und da habe ich ihm gesagt, dass es nicht sein Urgroßvater sein kann, weil es meiner ist. Da stellt sich auf, dass wir den gleichen Urgroßvater haben. Ne? Und dann auch im Jahre 2018 war eine Familie Paselczyk hier gewesen. Die waren Flüchtlinge gewesen und haben 1944 bei Manfred Josef unten im Haus gewohnt, als der Bombenangriff war. Und das Mädchen war damals 7 Jahre alt. Die hatte noch einen Bericht jetzt hier drüber geschrieben, über den Tag, als da die Bomben gefallen sind, wie da die Scheiben kaputt gingen und wie sie sich dann hingeschmissen haben. Die waren auch hier gewesen und haben dann so ein paar, ja, mit Horst Löber drüben, haben wir uns dann unterhalten. Und genau. Den letzten Kontakt, den hatte ich jetzt gerade vor 14 Tagen gehabt, da rief ein Harald Holstein an, der kam aus der Eifel oder aus dem Taunus und er wäre ein Flüchtling gewesen, der 1945 hier in Böttentritt gewohnt hat oder die Familie. Und es stellte sich dabei raus, dass er im Haus Erna Licht war, das ist jetzt Hartmut Wischert und er aber die Familie Stöckner, mit denen sind die wieder verwandt gewesen. Und so weiter. Und so kam den Kontakt zu Rita und zu Rita Wischert wieder hin. Ne? Also es ist einfach hier, ja, das sind so die wichtigsten Anekdoten dazu.
Ja, aber ist denn, das ist ja sicherlich so zur Nachkriegsgeschichte sind ja viele Leute hergezogen, oder? Da sind doch nicht viele Leute weggezogen, oder? Oder es war halt vielleicht auch viele Leute, die so durchgezogen sind, dass man sagt, man hat halt hier mal ein paar Jahre als Flüchtling gewohnt und dann ist man weitergezogen. Weißt du da, wie viel, ja, so eine große Durchmischung oder nicht Durchmischung?
Diese Familie Holstein, die ist auch 4 Jahre oder 5 Jahre haben die hier gewohnt und die sind in Ruhrpott gezogen, weil der eine Sohn dort eine Arbeit gekriegt hat. Also von den Flüchtlingen selber ist die Hälfte weitergezogen. Krass. Über die Hälfte. Also da sind viele. Ich glaube, im Jahre 1970 hatten wir um die 650 Einwohner hier im Dorf gehabt. Das heißt, ungefähr 150 Flüchtlinge sind noch hier geblieben.
Ja, wobei da war ja dann nach dem Krieg wahrscheinlich auch die Kindergeburtenrate ziemlich hoch, oder dass sich das dann...
Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also diese Flüchtlingsfamilien, die haben ja auch dann hier ziemlich frühzeitig dann hier ihre Männer noch wieder gefunden. Sprich also hier Appelt und Schenk und Krähe und alles, die sind ja alles Kröntenschütter geworden.
Ja. Ne? Ja, oder meine Elterngeneration, die ist ja auch, ne, so Ende der 50er, Anfang der 60er geboren. Alles. Ja. Ja, sehr gut. Ja, und wie du ja gesagt hast, oder ich weiß nicht, Horst oder Jürgen, dass diese Nachkriegsgeschichte, das ist natürlich auch nochmal ein eigener Podcast wert, da einmal so durch die Epochen zu fliegen, glaube ich. Das wäre auch nochmal interessant, da immer so 10er-Jahre Abschnitte zu nehmen oder so und zu sagen, jetzt diskutieren wir mal.
Ja. So einen Abschnitt. Also wir hatten auch irgendwie, der Flüchtling hat mit dem Vorteil, dass Annelene Boda spricht über ihren Opa hatte sie noch die Karteikarten von 1944, wo die ganzen Flüchtlinge einzeln aufgeführt waren. 400 paar Zerquetschte.
Ja.
Die haben wir dann auch mal in eine Excel-Tabelle aufgeführt.
Ja, und da hätte man ja eigentlich auch noch viele Zeitzeugen sozusagen über diese ganze Flüchtlingsgeschichte, die damals dann war, also die Leute, die hergezogen sind, die Leute, die hier aufgewachsen sind zu der Zeit und so.
Ach, ja, man kann da viele, du musst bloß immer sehen, du musst die Leute, die müssen dazu Interesse haben. Du kannst nicht einfach sagen, mach mal. Nicht? Die müssen ja selber Interesse haben und da ist es immer schwierig. Und es ist sehr zeitintensiv, mit Leuten zu sprechen, die zu bitten, da was zu schreiben und so weiter. Du musst dann einfach Zeit haben. Und ja, das war mir einfach, da hätte man für die Chronik alleine schon bald 10 Jahre gebraucht.
Ja.
Und dann alles spezialisiert. Das ist ja jetzt erstmal ein Anhalt gewesen und man kann dann immer weiter forschen.
Ja. Ja. Okay, sehr gut. Ich glaube, dann können wir einen Deckel drauf machen.
Ja.
Oder dann haben wir da erstmal den 2. Episode im Kasten.
Ja.
Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Fällt euch noch was ein? Was wir noch nicht erwähnt haben? Ich glaube.
Nee, du kannst ja noch mal versuchen, die Sichtweise einer jüngeren Bernstädter Neubürgerin mit einzubeziehen, ja, den Kontakt zu.
Genau, die rufe ich gleich an und dann mache ich das auch gleich in den Kasten und dann
kann noch man. Nochmal eine andere Sichtweise vielleicht und die kann ja vielleicht auch mal ihre Meinung dazu beitragen.
Sehr gut.
Dann hast du jetzt erstmal die Arbeit, dann wünschen wir dir frohes Schaffen, Christian.
Ja, vielen Dank.